Herzlich willkommen da draußen. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast, der Fehlerfreitag. Wir sind im August angekommen. Ich hoffe, dass die Sonne bei euch scheint. Bei uns in Bad Zwischenahn geht so. Also könnte mehr sein, könnte aber auch schlimmer sein. Ihr kennt meine Meinung, immer positiv bleiben. Heute habe ich einen richtig coolen Gast bei mir. Ich habe mit ihm zusammen die Speaker-Ausbildung gemacht. Er ist Unternehmer, er ist Keynote-Speaker. Er hat sich von ganz unten nach ganz oben gearbeitet und das ist echt eine Mega-Geschichte. Aber bevor ich jetzt wieder zu viel rede, begrüße ich ganz herzlich den lieben Florian Wey. Hallo Flo.
Ja, hi Holger, schön da zu sein. Ich freue mich, auch wenn ich noch ein bisschen Kaffee brauche.
Ja, den Kaffee, den hast du dir hoffentlich geholt, sodass wir jetzt toll in unsere Fragen starten können. Aber bevor wir in das Thema Fehler, Entscheidung, Werdegang, Scheitern einsteigen, erzähl doch einfach mal für alle da draußen, wer du bist, was dich ausmacht, was müssen wir wissen über Florian?
Ja, okay, erstmal an Flo ist vollkommen ausreichend. Ich sage immer, okay. Ich bin ein ganz normaler Typ. ich bin seit 20 Jahren arbeite ich mit Menschen. Seit 15 Jahren bin ich Geschäftsführer und Gesellschafter und wir beschäftigen uns ja alles rund um Thema Personal. Also die Firma L&B macht Personalbeschaffung zum Beispiel und Persönlichkeitsentwicklung, das heißt Menschen auch in Fach- und Führungspositionen zu entwickeln. Der ein oder andere CEO ist auch aus unseren Reihen hervorgegangen und ich sag mal, wenn das Thema Fachkräfte sozusagen abgehakt ist, geht es in Richtung Organisationsentwicklung, also Beauftragtenwesen wie Datenschutz, Hinweisgebersystem, Zertifizierung an sich, aber auch HR-Beratung. Viele sagen, okay, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Nee, ist es nicht. In beiden Bereichen steht halt der Mensch. Ich sage immer, wenn man Persönlichkeiten entwickelt, aber die Unternehmung nicht, dann ja merken die Persönlichkeiten sehr, sehr schnell, ich bin bei einem Saftladen beschäftigt, ich suche mir was Neues. Und wenn man eine Organisation entwickelt, aber den Menschen daran nicht, ja, dann wird die Organisation irgendwann sagen, okay, ich habe Vollidioten beschäftigt, ich brauche neue Vollidioten. Und das ist dann so ein Kreislauf, den es zu durchbrechen gilt. Und da setzen wir, ich sag mal, komplett einmal an, egal ob bei Privat oder halt bei Unternehmen. Wie können wir da die Handbremse lösen? Wie können wir an dem Thema Stress arbeiten, an Herausforderungen arbeiten? Mit Umgang mit Fehler ist auch natürlich ein großer Part. Und Hardchecks, die ich immer nenne, 50 Millionen Euro Umsatz gemacht, fast 3000 Fachkräfte bundesweit vermittelt, sind immer nur Werte, damit man weiß, wir machen es wirklich nicht seit gestern, aber wo wir stolz drauf sind. Wir haben noch nie bei all den Fehlern noch nie ein Gericht von innen gesehen und wir sind einer der Deutschlands besten Arbeitsplätze, was Mitarbeiterführung anbelangt, in NRW sogar dieses Jahr auf Platz 1 gelandet und das sind so Sachen, da sind wir mega stolz drauf, weil wir super gerne mit Menschen arbeiten und wir haben einen sehr, sehr starken Ethikkodex, was das anbelangt. Ja, wow. Was willst du noch wissen?
Ich glaube, dass die ersten Zuhörer jetzt sagen, geil, Holger, schick am Ende mal die Adresse in die Shownotes, damit wir uns bewerben können. Das klingt sehr gut. Vor allem finde ich das ja, ich meine, wir kennen uns ja auch nicht erst seit gestern und was ich ja schon immer sehr beeindruckend an dir fand, ist diese Leidenschaft für Menschen. Du hast es gerade gesagt, natürlich geht es irgendwo auch in der Welt da draußen um Erfolg, um Effizienz, aber wie schaffst du es trotz diesen Drucks, du hast gerade ja gesagt, wir haben so viele ausgebildet, vermittelt, haben trotz Fehler noch nie ein Gericht von innen gesehen, das fand ich auch einen sehr geilen Spruch. Wie schaffst du es persönlich für dich, den Menschen immer im Blick zu haben dabei? Das würde mich interessieren.
Also meine Oma hat mich zum größten Teil großgezogen und die hat mir gewisse Werte mit auf die Welt gegeben und hat gesagt, behandle die Menschen immer so, wie du behandelt werden willst oder wie er behandelt werden will. Also wie schaffe ich das? Also Geld hat bei mir gar nicht so den, also ich sag mal Umsatz, wir sind kein Verein am Ende des Tages, klar, aber mehr Umsatz oder mehr wirtschaftlicher Erfolg bedeutet einfach nur Sicherheit. Also wir haben den Anspruch zu sagen, je erfolgreicher wir sind, umso mehr Gutes können wir für den Menschen an sich, für Kunden halt tun und auch sozialen Projekten widmen. Das ist so meine Triebfeder. Von daher ist es relativ einfach, da den Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Vor allen Dingen, wir haben so viele Schicksale auch erlebt, wo einfach ein bisschen Sand im Getriebe war. Und wenn man das dann gelöst hat, sind wirklich wahnsinnige Geschichten daraus entstanden. Und das ist einfach ultra motivierend. Also es ist weit motivierender, als Geld es jemals sein könnte. Von daher ist es relativ einfach.
Ja, das ist, also ich finde das total cool. Also du bist ja jetzt nicht, das können wir ja ganz offen sagen, das ist ja keine kleine Position. Du bist Inhaber, Unternehmer. Das heißt, der Laden wird von dir geführt. Und dann den Blick so zu haben, ich finde, da kann man schon auch stolz auf sein. Und ich glaube, du hast da auch auch eine Leuchtturmfunktion, weil ich viele Unternehmen halt auch kennenlernen, wo es eben nicht so ist. Also wo wirklich das Wirtschaftliche mehr im Vordergrund steht.
Wobei ich da sagen muss, die Kollegen, also ich auch auf der Bühne oder so, stehe ich da und rede am Ende des Tages, aber wir führen das sehr auf Augenhöhe. Also wir legen gar keinen Wert auf Titel, egal wer was wo drauf steht. Wir entscheiden viele Dinge einfach zusammen. Also es ist sehr kooperativ bei uns und das ist der enorme Vorteil. Weil ich habe nur zwei Hände, alleine würde ich das gar nicht schaffen. Klar. Muss ich halt ehrlich sein.
Sehr, sehr cool. Als wir uns das erste Mal oder eine der ersten Male in Frankfurt getroffen haben, da hast du mir erzählt, dass du sehr einfach angefangen hast. Also so wirklich wie in diesen, ich übertreibe jetzt mal, in diesen Hollywood-Bustern, kleines Geld, kleine Tasche, vom Tellerwäscher zum Millionär, also jetzt übertrieben gesagt. Ja. Kannst du uns den Weg mal kurz skizzieren, wie das gewesen ist? Und die zweite Frage anschließend, glaubst du, dass das auch der Grund ist, warum du den Menschen siehst, weil du weißt, wie es ist, wenn man in Anführungsstrichen klein ist?
Ja. Ja, die Frage ist, wie früh ich anfangen soll. Also ich komme aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, familiär bedingt, also kriegsbedingt hat meine Familie einige Schäden gelassen, sage ich jetzt mal ganz kurz gesagt. Ich musste sehr früh lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Also auch schon mit 6 Jahren kochen sozusagen. Mit 17 hatte ich eine eigene Wohnung.
Das kann ich heute noch nicht richtig kochen. Okay. Anderes Thema. Machen wir eine andere Folge drüber.
Nudeln mit Ketchup ist nicht groß kochen.
Das kriege ich jetzt.
Ich musste einfach sehr früh auf eigenen Beinen stehen. Mit 17 habe ich eine IT-Schule angefangen, musste die aber abbrechen, weil die Unterhaltszahlungen ausgeblieben sind und irgendwie Priorität Schulbank drücken und leerer Magen. Mhm. Dann bin ich auf den Bau gegangen. Ich habe im Gartenlandschaftsbau gearbeitet. Ich habe im Getränkemarkt gearbeitet, um irgendwo da eine Richtung zu finden. Dann habe ich eine Ausbildung gefunden, damals ganz klassisch, kaufmännische Ausbildung. Ab da habe ich mich dann angefangen, einfach hochzuarbeiten. Das war so der Knackpunkt, wo ich einfach gesagt habe, okay, es wird einfach keiner kommen und dir helfen. Und du musst jetzt schauen, wie findest du deinen Weg, was willst du halt nicht. Und ich tue das heute, weil ich ganz genau weiß, wie tief so ein Loch sein kann. Ne? Also es gab nur eine Richtung nach oben. Aber auf dem Level wollte ich definitiv nicht bleiben. Und mit 20 war ich Führungskraft schon in Düsseldorf. Mit 26 habe ich die Unternehmung gegründet. Und ohne diese Erfahrung, ich sage es immer wieder, würde ich das nicht heute machen, was ich halt tue. Mhm. Und das war sehr, sehr positiv, wenn man das rückwirkend betrachtet.
Was ja auch eine schöne Überleitung ist auf das Thema Fehler. Nun kann man nicht sagen, du hast einen Fehler gemacht, weil die Umstände, in denen du groß geworden bist oder wie es angefangen ist, ist jetzt nicht dein Fehler. Aber du hast ganz schön gesagt, man kann auch aus Wunden Perlen machen. Also etwas, was nicht gut gelaufen ist, gibt eine Richtung vor. Und du hast gerade einen ganz tollen Satz gesagt. Du hast gesagt, da wird niemand kommen. Und diesen Satz, den hat auch Tal Ben-Shahar, das ist ein Dozent an der Harvard University, der sehr in der positiven Psychologie unterwegs ist, der hat auch mal den Satz gesagt, there's nobody coming. Also es kommt ja keiner von oben, schwingt ein Zauberstab. Das erzählen wir unseren Kindern in den Märchen, damit sie träumen, damit sie Fantasie entwickeln. Aber wir wissen, dass das bei uns nicht so sein wird. Und deswegen finde ich das ganz gut und ehrlich, dass du da offen drüber redest. Dann würde ich gleich mit einer Frage reinstellen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, an den Fehler kann ich mich besonders erinnern und für den bin ich auch heute rückwirkend dankbar?
Also das ist nicht an einem, also ich sehe Fehler und Schuld einfach ein bisschen anders. Also ich sage wirklich, und das ist jetzt nicht klischeehaft, wirklich eine Herausforderung, ist einfach Teil des Weges. Also ich kann jetzt gar nicht einen spezifischen Fehler am Ende des Tages festmachen, weil in 20 Jahren Führungskraft oder mit 17 am Boden gelegen. Ich habe so unzählige Fehler gemacht. Mhm. Die haben mich aber alle irgendwo weitergebracht. Also ich habe immer geschaut, wenn irgendwas passiert, wo ich jetzt gerade Unsinn gemacht habe, okay, was hast du gut daran gemacht, was hast du vielleicht schlecht daran gemacht? Mhm. Das Schlechte mache ich ein bisschen weniger, das Bessere vielleicht ein bisschen mehr. Und ich kann, also die IT-Schule, die hätte ich gerne damals weitergemacht. Das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, aber es ist auch kein Fehler. Also da war einfach eine Entscheidung, die man fällen musste, da einfach Prioritäten zu setzen. Und ja, also ich kann es wirklich nicht an einem Fehler festmachen, auch in Zusammenarbeit mit meinen Kollegen oder auch kommunikationstechnisch. Da, wo wir heute stehen, da haben unzählige Fehler zugeführt, auch in der Kommunikation, wo man sagt, okay, was ist jetzt von meiner Seite vielleicht schlecht gelaufen? Wo habe ich einen Fehler gemacht? Was kann ich besser machen? Aber ich kann es nicht an eine Situation festmachen. Müsst vielleicht ein Buch führen.
Was mir aufführt, aufführt. Genau, Fehlerfreitag. Was mir auffällt, das lassen wir übrigens drin, Fehlerfreitag, ne? Was mir auffällt, ist, dass du lachst, wenn du über Fehler erzählst. Also nicht dich schrott lachst, also nicht so auf, ich lache mich darüber kaputt und mache mich lustig, aber du hast so eine gewisse angenehme Heiterkeit, während du das erzählst. Ist das auch so ein Rezept von dir, um durchs Leben zu kommen? Ich meine, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesehen, der Mann, der lacht viel. Das ist so dein Kennzeichen auch, ne? So ein Stück weit.
Ja, so total. Also das ist so die beste Coping, beste Stressbewältigungsmethode überhaupt. Also wenn ich irgendwie Unsinn mache, dann sage ich, okay, Mann, bist du ein Esel. Da warst du dumm. Okay, nächstes Mal bist du vielleicht nicht ganz so dumm. Ja, es gehört einfach dazu. Es ist einfach total. So.
Du hast gerade von Schuld auch gesprochen, fand ich auch ganz interessant. Erlebst du das in deinem Umfeld auch? Also, dass oft es gar nicht mehr um den Fehler geht, sondern nur darum, wer die Schuld dafür kriegt. Also es geht gar nicht um den Fehler, es geht darum, wer ist schuld. Erlebst du das? Du hast ja nun, wie viele Leute führst du? Kannst du es nochmal sagen? Wie viele 100. Leute? 100. Da wird ja ab und zu auch mal was passieren. Wie nimmst du das da wahr?
Also, es ist ein sehr, sehr, also ich, jetzt müsste der Podcast eigentlich mehrere Stunden sprengen, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und da hast du genau die richtige Frage gestellt. Also, sobald es nur darum geht, wer hat den Fehler gemacht und wer ist der Schuldige, ist der Ofen halt aus. Ne? Also, da ist der Ofen aus. Da geht es nicht mehr darum zu sagen, wir konzentrieren, weil es passiert ja immer. Es passiert ja immer. Ne? Henry Ford war das, glaube ich, der da, kannst du mir vielleicht helfen, der gesagt, hey, der Mitarbeiter hat so einen Fehler gemacht, der hat dich so viele Tausende von Euro gekostet, warum schmeißt du den nicht raus? Er hat gesagt, hör mal, ich habe gerade sehr, sehr viel Geld in die Ausbildung des Mitarbeiters investiert.
Ich glaube, das war IBM, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das war IBM, aber Henry Ford hat auch geile Zitate gemacht, aber ich meine, das war IBM.
Es kann auch sein, aber auf jeden Fall, sobald es nur darum geht, wer hat den Fehler gemacht und wer ist der Schuldige, das ist meiner Meinung nach das, was in der deutschen Wirtschaft nicht richtig funktioniert und auch nicht richtig verstanden wird, weil dazu gibt's Studien aus 1970er Jahren. Was macht einen Menschen widerstandsfähig? Umgang mit Fehlern unter anderem. Was macht eine Organisation widerstandsfähig? Umgang mit Fehlern. Ne? Und jetzt stelle ich mal die These auf, was man damals erforscht hat, ist ja, was passiert denn, wenn jemand in im Hochrisikobereich, ein Pilot, ein Raumfahrer, Angst hat, einen Fehler zu gestehen, sich schuldig fühlt? Was macht der? Der wird den Fehler unter den Teppich kehren, weil er Angst hat vor Repressalien. So, kann nächste Woche, können 10 Flugzeuge aufgrund des Fehlers abgestürzt sein, nur weil der Angst hatte, sich schuldig gefühlt hat. Ne? So, und da haben die gesagt, nee, das geht nicht. Wir müssen davor ansetzen, wir müssen die Schleife davor ansetzen, bevor überhaupt ein Schuldeffekt eintritt und sagen, okay, derjenige gesteht freiwillig, sozusagen, hör mal, da ist mir Unsinn passiert. Wie können wir das machen, dass diesen Fehler anderen nicht passieren? Also das ist ein fundamentaler Faktor. Und wenn das mehr Menschen, deswegen feiere ich dich für genau dein Lieblingsthema, wenn mehr Unternehmen genau das verstehen, würden viele Kinder nicht im Brunnen später landen und die Menschen wären nicht so psychologisch gesehen am Limit, weil die kommen zur Arbeit, die wissen, oh, ich habe letzte Woche einen Fehler gemacht, wenn das dem Chef auffällt, oioioi. Ne, also es zahlt auf die Unternehmenswiderstandsfähigkeit ein und es zahlt darauf ein, dass die Menschen nicht krank zur Arbeit gehen. Ein Kernthema von mir. Ne? Also, sehr gute Frage und ich könnte jetzt noch weitermachen, ich will es aber nicht.
Aber total interessant, auch deine Sicht darauf. Und du hast gerade auch gesagt, das ist in deiner Welt so, das ist so ein bisschen typisch deutsch. Erlebst du andere, hast du Erfahrungen mit anderen Kulturen? Hast du andere Länder, wo du sagst, da kenne ich ein gutes Beispiel, da wird's ganz anders gemacht?
Vorreiter, ja, Japan. Ne? Also da zählt ja, also bei uns zählt ja eher das Individuum, ne, und das Kollektiv eher weniger. Im Japan zählt eher das Kollektiv als das Individuum. Hat auch natürlich seine Macken und ist natürlich auch nicht immer nur perfekt. Aber in Japan sagt man, Fehler zu machen wird nicht bestraft. Fehler zu verheimlichen wird bestraft.
Ja, ja.
Ne? So, weil die einfach genau verstanden haben, wir müssen früh genug uns die richtigen Gedanken machen. So, und da haben die einfach was auch gerade, ich beschäftige mich auch mit ISO-Systemen, bin ein ISO-Auditor. Und wenn es gerade um kontinuierliche Verbesserungen geht, selbst Privatbereich oder das funktioniert in beiden Bereichen. Der richtige Umgang, das haben die verstanden, dass man da nicht auf Schuld setzen darf, sondern ja frühzeitig die Menschen da abholt.
Mhm. Als du dich nach oben so ein Stück weit gekämpft hast, ne, und hast du da mal Angst vorm Scheitern gehabt, Angst, dass etwas nicht funktionieren konnte, oder lag es auch daran, dass du gesagt hast, ich kämpfe mich jetzt von ganz unten hoch. Wie du gerade, glaube ich, schon gesagt hast, Schwimmer kann sowieso nicht werden und hat deswegen den Mut gehabt. Was ist so dein Rezept für Leute, die vielleicht auch sich selbstständig machen wollen, aber Angst haben zu scheitern?
Ja, also erstmal klar, also man hat natürlich in gewisser Form Respekt, Angst. Angst ist halt eine sehr starke Triebfeder, die wiegt dreimal stärker als Freude beim Menschen, weil man einfach nicht ins Feuer rennen will. Aber bei mir, an der Position, wo ich am Boden war, klar, da gab es nur eine Richtung, es kann nur besser werden. Ne? So, und der Punkt, wo ich wirklich mit 26 mich darüber nachgedacht habe, mich selbstständig zu machen, das war natürlich ein Heidenrespekt. Ich habe von zig Richtungen gehört, ja, Florian, ob der das hinkriegt, eine Kredit aufnehmen für die Gründung, all das alles machen. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Du machst dich in einem Bereich selbstständig, wo du 400 Konkurrenten in einer Stadt nur hast. Ja, da habe ich gesagt, ja, weiß ich, ne? Aber ich weiß, dass 99% von denen scheiße sind. So. Und
das haben die jetzt alle gehört?
Ist egal, die wissen das.
Achso, okay. Hast du denn schon mal gesagt?
Genau, ja, genau. Und da muss ich meiner Oma danken. Die hat halt gesagt, Florian, wenn du dein Bestes gibst, hast du später nicht bereut. Und ich habe gestern einen Post gemacht online und das grätscht da genau rein, wo ich einfach sage, wenn du in einer Bar sitzt und du siehst die Partnerin deiner Träume oder den Mann deiner Träume oder was auch immer deiner Träume, ne, vielleicht eine angenehme Stimme, die Person sitzt da mit einem Buch, was du selber magst, so, und dann sitzt du zu Hause und denkst, boah, hätte ich die mal angesprochen, die Frau, Mann meiner Kinder, hätte ich, ist scheiße. So, lieber zu Hause sitzen mit einem blauen Auge, von mir aus angespuckt sein, beleidigt worden sein, zu sagen, ich habe es versucht, kein Anmachspruch hat funktioniert, als da zu sitzen und zu sagen, hätte ich mal. So, und und alle da draußen, die sagen, hör mal, ich mache mich mal selbstständig oder ich kann mir das vorstellen. Ja, das kann klappen, wenn man sich die richtigen Gedanken macht. Man muss sich natürlich über die Konsequenzen und auch über die Chancen, über die Risiken und Chancen im Klaren sein. Und dann muss man natürlich da bereit sein zu sagen, ich drehe die richtigen Stellschrauben. Und ich kann nur sagen halt, man muss auch Stellschrauben drehen, die man vielleicht nicht so mag. Vertrieb als Beispiel. Ne? Ich erlebe viele Leute, die sagen, ich möchte mich selbstständig machen, aber mit Kunden will ich nichts zu tun haben. Ein bisschen schwierig. Ne?
Bisschen, ja.
Oder hast du Erfahrung in dem Bereich? Ja, nee, ich habe mal ein Buch im Bücherregal dazu gesehen. Ich finde das irgendwie toll.
Ich fand das Cover schön.
So, genau, also wenn man sein Bestes gibt und die richtigen Überlegungen anstellt und sich durchaus über die Konsequenzen klar ist, dann klappt das. Punkt. Und wir sind hier in Deutschland, selbst wenn es mal nicht klappt, haben wir noch Thema Privatinsolvenz, wir haben das soziale Auffangnetz. Das heißt, wie tief fällt man hier in Deutschland? Nicht sonderlich tief.
Das stimmt. Ist auch ein Stück Sicherheit. Ne? Und ich finde auch, es gehört ja auch ein Stück Respekt und Demut dazu. Also etwas vor Fehler zurückzustellen, vor Entscheidung. Also ich sage ja auch nicht zu den Leuten, du mach doch jetzt einfach mal eine Bar auf, wenn du dich nicht damit beschäftigt hast. Aber du hast es, glaube ich, ganz schön gesagt, wenn man sich mit den Umständen auseinandersetzt, dann kann man durchaus den Mut haben, das auch umzusetzen, seine Träume und seine Wünsche.
Besser als nachher zu Hause zu sitzen. Also wenn ich jetzt 60 gewesen oder 60 wäre und dann zurückgucke, hätte ich mich damals mal selbstständig gemacht. Hätte ich mal die Frau angesprochen. Ne? Das ist Käse.
Die Frau, das behalte ich jetzt im Kopf. Die Frau mit dem Buch in der Kneipe.
Ja.
Das Bild behalte ich im Kopf jetzt. Mal gucken, ob ich habe noch nie eine Frau mit einem Buch in der Kneipe gesehen, aber vielleicht sehe ich mal eine. Dann sage ich, du bist das,
genau,
von der Florian erzählt hat.
Genau.
Ja, sehr spannend, ne, dass du, also wie gesagt, Respekt, dass du das alles so durchgezogen hast und gemacht hast und weil du alles reingeworfen hast, auch absolut zu Recht da oben stehst. Jetzt bist du ja auch, wir haben gerade darüber gesprochen, Führung von ca. 100 Leuten, hast du gesagt. Was bedeuten Fehler für dich in Form von Führung? Unterhaltet ihr euch über das Thema Fehler? Unterhältst du dich mit deinen Mitarbeitern über das Thema Fehler? Nimm uns mal mit in deinen Führungsalltag in puncto Fehler.
Ja, also erstmal, das war auch ein Prozess. Also am Anfang, wenn man Führungskraft ist, ist man, und wenn man jünger ist, geneigt halt zu sagen, boah, da ist ein Fehler passiert. Warum hast du denn den Fehler gemacht? So, und das ist schon der erste Fehler, ne, den ich auch als junger Mensch gemacht habe, zu sagen, okay, die Welt sieht für den anderen ja nicht anders, also nicht genauso aus wie für mich. So, vielleicht hat er die Fachkenntnisse nicht, wie auch immer. Ne. Das heißt, es war auch ein Prozess, das einfach zu lernen, zu sagen, okay, Warum passiert der Fehler? Ne? Also nicht, wieso hast du den gemacht? Also Schuld sozusagen, mit dem Schuldknopf zu kommen, sondern zu sagen, okay, warum hast du den gemacht? Was ist da los? Können wir den Prozess anders bauen? Ne? Gibt es vielleicht Wissensschwierigkeiten? Ne? Können wir da irgendwo ansetzen? Aber die Fehler passieren täglich. Ne? Du kannst zwar Prozesse, auch japanisches Prinzip nach Poka-Yoke bauen, das ist nichts anderes. Du kannst einen Stecker nicht falsch in die Steckdose stecken, es sei denn, du benutzt Gewalt. Also man kann viel so bauen, aber eben nicht alles.
Ja.
So, und da muss man einfach ja dieses Bewusstsein beim Team wecken, zu sagen, hier geht's nicht darum, es geht nicht darum um Schuld, sondern zu überlegen, warum ist ein Fehler passiert und wie schaffen wir das zusammen, den zu beseitigen. Zum Beispiel haben wir auch einmal im Monat einen Quartalszirkel, wo wir sagen können, welche Prozesse laufen nicht gut, wo können wir Fehler, wo können wir halt Stress vermeiden, um halt kontinuierlich halt besser zu werden. Man muss immer konstant dabei bleiben, die Leute ermutigen, weil wir sind es, also ich muss da einfach früher ansetzen, wir sind es seit der Schule gewohnt, Fehler unter den Teppich zu kehren. Wir sind gewohnt, dass ein Lehrer kommt, mit uns schimpft, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Und es ist harte Arbeit, dieses Bewusstsein aus Menschen halt herauszubekommen. Weil das wird transportiert als Mitarbeiter, aber auch als Führungskraft. Ne? Weil Mitarbeiter werfen ja auch der Führungskraft vor, irgendeinen Unsinn gemacht zu haben. Also das ist immer so eine konstante Beschuldigung. Und dort lernen wir in der Schule nicht den richtigen Umgang. Ne? Also das ist ist ein sehr großes Thema und wo es hört halt nie auf. Man muss sich kontinuierlich verbessern und auch gerade in der Kommunikation. Das ist dann immer ich mache ja auch Kommunikationstrainings, immer eine Herausforderung zu sagen, okay, was habe ich jetzt gut gemacht jetzt gerade in der Kommunikation und wo bin ich jetzt gerade vielleicht übers Ziel hinausgeschossen? Ne? Also es hört halt nie auf. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich deine Frage
doch, alles super. Was mir gerade auffällt, und deswegen lache ich auch so ein bisschen oder freue mich, du bist als Führungskraft schon sehr selbstreflektiert. Also du sagst ganz oft Sätze wie, da muss man mal gucken, wie die Kommunikation war, da muss man schauen, da muss man reflektieren. Spielt Selbstreflektion für dich als Führungskraft eine wichtige Rolle?
Ja, in allen Bereichen. Also mein Ziel war es also immer nicht ignorant durch die Welt zu gehen oder also man kann halt einfach nicht alles richtig machen. Und ich stelle mich da schon sehr oft in Frage oder ich versuche auch das Feedback dann der Kollegen halt einfach entgegenzunehmen oder wenn ich auf jemanden treffe, der einfach das schon Jahre macht, dann auch viel, viel zu lernen und zu sagen, okay, was kann ich von dieser Person lernen? Wo kann ich besser werden? Ne? Wenn ich das nicht hätte, ich glaube, auch dann wäre ich nicht da heute, wo ich bin. Also ich kann einfach nicht alles richtig machen. Das geht einfach nicht. Wir sind alle Menschen. Das heißt, hat man mal eine beschissene Woche oder so zum Beispiel, dann rennt man in ein Fettnäpfchen ins nächste. Das ist normal.
Es ist ja auch so, wenn du dich mal mit Organisationsentwicklung auseinandersetzt und auch die VUCA-Welt oder Barney-Welt oder wie man sie auch nennt, die ist ja total unvorhersehbar. Also da, und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das immer dieser gefährliche Cocktail, dass die Menschen perfekt werden wollen, perfekte Sachen machen wollen, keine Fehler machen wollen in einer Welt, wo das überhaupt nicht möglich ist, weil du ständig dich irgendwie an den Markt anpassen musst.
Ja, danke. Wie gesagt, der Podcast müsste mehrere Stunden gehen. Ich liebe das Thema.
Machen wir mal eine Fortsetzung.
Ja, auf jeden Fall. Es perfekt geht nicht. Perfekt gibt's nicht. Geht nicht, geht einfach nicht. Und es gibt
ja auch für jeden anders. Meine Frau, wenn die sagt, es muss perfekt aussehen, sag ich mal, was ist denn für dich perfekt? Für mich ist das jetzt schon super.
Thema Social Media, du musst auch posten. So, wenn du einen perfekten Beitrag im Jahr postest, wie weit kommst du denn? Gar nicht weit. Dann kannst du lieber 1000 Beiträge posten und daraus lernen und besser werden.
Ja,
so.
Und
das ist in vielen Bereichen so. Also gerade die Menschen, die versuchen, perfekt zu sein, die brennen sich aus. Weil der Schreibtisch wird voller. Ich würde sagen, Perfektion ist ein Fehler. Also diese Illusion von Perfektion ist ein Fehler.
Ja.
Diese Welt verändert sich so konstant und man kann da nur zusammen mit umgehen. Und man muss, ein Fehler ist ein entscheidender Faktor, ein ganz, ganz entscheidender Faktor für Erfolg. Und Thomas Edison hat 4000 Batterien oder so gebaut. Und hat man ihn auch gefragt, hör mal, konntest du nicht dir mehr Zeit nehmen und nur eine perfekte bauen? Das waren keine Fehlschläge, hat er gesagt, sondern ich habe 4000 Wege gefunden, wie man eine Batterie nicht baut. So, und das ist genau das, muss man verstehen. Und diesen Zitat habe ich am Anfang meiner Führungskarriere ist mir begegnet. Und ab da habe ich auch gesagt, ja, er hat recht. Punkt.
Ja, hat er auch. Wie ist das bei dir persönlich, wenn du Fehler machst? Jeder hat ja so eine Taktik, wie er mit Fehlern umgeht. Einige schließen sich ein, schreien 30 Mal oder boxen in so ein Kissen oder sprechen mit ihrer Frau oder gehen spazieren. Hast du irgendwie ein Vorgehen für dich, wie du mit Fehlern umgehst?
Ein Wald finden, Schaufel verbuddeln, nein. Aber wenn man es nicht findet, wenn man die Leiche nicht findet, dann war es kein Fehler. Nein, also ausatmen, Atemtechnik.
Das ist gut, wenn man die Leiche nicht findet, ist kein Fehler. Ja, es ist gut.
Das Problem, erschießen und verbuddeln kannst, ist es kein Problem. Nein, meine Frau auf jeden Fall. Also die sieht Themen einfach anders. Wir sind in vielen Bereichen super ähnlich, aber sie hat einen anderen Blick. Ich kann unglaublich weit planen, aber vergesse dann vielleicht mal ein Detail, was mir vor der Nase rumgeistert. Und dass der Austausch mit ihr immer Gold wert. Auch mit einem Kollegen von mir, also wenn ich ein Thema habe, wo ich sage, okay, das, dann hole ich mir schon, ich kenne genügend Leute, die da auch Experten sind, und ich tausche mich immer regelmäßig mit denen aus. Je nachdem, was es für ein Fehler ist, wie gravierend der ist, Sport machen, Atemtechniken kann ich jedem empfehlen, wenn es wirklich ein Fehler ist, wo man gerade in eine Stresssituation kommt. Also wenn man wirklich, Panik kriegt, denkt, oh Gott, oder wie auch immer, ausatmen. Die meisten atmen ein oder werden hektisch. Ausatmen, ganz tief ausatmen. Warten, dann ruhig einatmen. Also je nachdem, was es ist, weil das Problem ist, wenn man nicht gar klar denkt, wird man blind. Also mit einem Stressmuster hat man keinen Zugang zu seinen Fähigkeiten. Also man muss erstmal einen Abstand zum Problem gewinnen, sich vielleicht die Experten holen, vielleicht eine Runde Sport machen, vielleicht eine Nacht drüber schlafen. Eine Nacht drüber schlafen kann absolute Wunder wirken. Und dann am nächsten Tag spätestens mal losgelöst, nicht im Stressmuster drüber nachdenken. Was ist da passiert? Was habe ich gut gemacht? Was habe ich schlecht gemacht? Und was kann denn eigentlich im schlimmsten Fall passieren aufgrund dieses Fehlers? Ne? Keine Ahnung. Fackel die Firma ab, gründe ich halt eine neue. Ne? Bin in Deutschland sozial, wie auch immer, Beispiel halt. Ne? Das ist so meine Technik. Und wie machst du das denn?
Jetzt wie ich das mache? Ja, ich habe, das ist eine gute. Das hat noch nie jemand gemacht, ne? Eine Gegenfrage gestellt im Podcast, auch eine Premiere. Ich mache das ganz ähnlich. Also ich versuche ruhig zu bleiben. Ich versuche Abstand zum Fehler zu kriegen, also sozusagen einen Schritt zurückzunehmen und gucken, was ist wirklich passiert und nicht dieses Kopfrad. Also was passiert jetzt? Ich krieg Ärger, meine Frau verlässt mich, meine Kinder verlassen mich, ich lande auf der Straße, ich werde Alkoholiker, ich muss nach Spanien auswandern, ich kann gar kein Spanisch. Wie finde ich da eine Wohnung, wenn ich kein Spanisch kann? Also einfach mal ganz ruhig und sagen, was ist wirklich passiert? Das ist manchmal nicht einfach und es gibt auch Fehler, klar. Dass du übrigens bei Fehlern, dass die dich nerven, das ist bei uns genetisch bedingt. Das kommt von ganz früher, wo wir gefahren, wenn du früher als in der Steinzeit, wenn du da Fehler gemacht hast in der Gruppe, da bist du aus dem Rudel geschmissen worden oder warst tot. Also das Gefühl kriegst du nicht weg, egal wie viel du dich mit Fehlern beschäftigst. Aber wie du danach damit umgehst, das entscheidest du.
Und das ist genau der Kontext, warum es uns schwerfällt im Schulwesen, weil wir es da nicht lernen, und im organisationalen Wesen, gerade wenn mehrere Menschen da sind, den Fehler nicht einzugestehen, nicht konstruktiv darüber sprechen zu können, weil wir halt Angst auch vor Ablehnung und Repressalien haben. Und den wollen wir vermeiden. Ja. Und da gilt es halt, das zu durchbrechen. Wie gesagt, ich feiere dein Thema.
Fehler sind ja auch, das ist ja schon mal aufgefallen, Fehler sind auch erst dann wirklich kraftvoll, wenn es im sozialen Kontakt ist. Alleine, wenn du einen Fehler alleine machst, dann denkst du wahrscheinlich, hättest du besser machen können. Wenn aber drei um dich rum sagen, was bist du denn für ein Honk, dass dir das passiert ist, dann kommt die negative Energie von außen. Und da müssen wir gucken, wie gehen wir mit Fehlern um.
Wobei ich dann sagen würde, ich weiß, ich bin mega Vollhonk.
Ja, du, weil du ein ganz großes Selbstwertgefühl hast, mein Freund. Aber es gibt auch Leute da draußen, die haben das nicht und die brechen dann. Das ist ein ganz großer Punkt.
Da hast du aber was Wichtiges gesagt, es brechen da viele.
Also, ich wusste, wenn wir zusammen reden, dass wir schnell bei 30 Minuten landen. Aber eine Frage, zwei Dinge habe ich noch und die muss ich auch loswerden. Ich arbeite mir auch viel mit Schulen zusammen. Und du bist jetzt ja auch Unternehmer. Was würdest du denn sagen, braucht es an Schulen, um das Thema Fehler besser, so die Schülerinnen und Schüler von jung bis alt, besser aufs Arbeitsleben vorzubereiten in puncto ehrliche Fehlerkultur?
Okay, da auch wieder super Frage. Der Umgang mit Stress, also ich mache auch Resilienzschulung bei der VS Duisburg. der richtige Umgang mit Stress, weil wenn du, wie gesagt, im Stressmuster bist, hast du keinen Zugang zu deinen Fähigkeiten. Wie sollst du bei einem Fehler, ich sag mal, deine Qualitäten nutzen können, wenn du nicht weißt, wie du Stress handeln sollst und daran kaputt gehst? Ne? Also wenn du nicht klar denken kannst, Umgang mit Stress ganz oben. Und dann darüber zu sprechen, was ist ein Fehler? Ein Fehler ist ein Erfolgsfaktor, damit du weiterkommst im Leben. Punkt. Es kann was Positives sein. Kommt drauf an, was du machst. Also Stress und Umgang mit Fehlern ist etwas, da kann man lieber eine Stunde Sport klauen, ne? Weil, ja, Sport ist wichtig, ne? Aber überleg mal, Dachraum 85 Millionen Menschen, jeder Zweite hat was mit einer psychischen Erkrankung zu tun gehabt, ne? Wir sind mehr auf der Arbeit als alles andere. Dann wäre, glaube ich, ein paar Stunden für dieses Thema extrem gut investiert.
Absolut. Hast du sehr gut gesagt, ich werde weiter daran arbeiten, die länger zuhören wissen, dass ich versuche, die positive Psychologie an Schulen zu bringen. Die ersten Gespräche laufen schon, das ist ein weiter Weg, aber ich glaube, da können wir was machen. Da sollten wir auch die Lehrer unterstützen. Nicht immer nach Schuldigen suchen, auch da, sondern Unterstützung anbieten.
Da fällt mir gerade noch was ein, also positive Psychologie auch sehr, sehr gut. Ne? Das könnte man auch dazu packen. Optimismus ist ein, ja, ich sag mal, ein natürlicher Hämmer für Burnout, Depression als Beispiel, ne? Umgang der Welt. Also ja, Optimismus wäre auch ein potenziell gutes Fach.
Ja, was ja auch, du musst dir mal eins vorstellen, die jungen Leute, die sind ja doch schon etwas mehr im, also wir haben damals, ich kann mich erinnern, wo ich klein war oder jünger war, da gab es den Krieg im Irak mit Saddam Hussein, also den Krieg, aber den haben wir als Kinder vielleicht abends kurz in den Nachrichten, wenn wir überhaupt zufällig da waren, mitbekommen. Ja. Heute, wenn irgendwas in der Welt passiert, Corona, Ukraine, Russlandkrieg, Gazastreifen, du kriegst ja alles mit, zu jeder Zeit, überall auf Social Media, das belastet die Menschen heute in einem ganz anderen Grad als früher.
Ja, es ist der Intervall der Information, ist ja, das ja. Problem. Aber früher, also ich kann mal an meine Tante, da ist der Vater halt der Hund hat gebellt, in den Garten gegangen und hat den Hund vor ihr erschossen. Also man hat sowas viel mehr live erlebt. Heute ist die Intensität der Masse der Informationen halt das Problem. An unterschiedlichsten Stellen und Thema Social Media, Schule halt auch. Ne? Dieser Zugang zu Informationen und auch zum Umgang mit den Informationen und der Intervall ist das Riesenproblem, weil man kann man nachher nicht filtern, weil man so oft diesen Negativknopf gedrückt bekommt.
Das war ein wunderschöner Podcast, ein sehr informativer, ein sehr spannender. Jetzt hast du noch mal 30 Sekunden Zeit. Warum sollte man Florian Wey kontaktieren? Wir packen alles in die Shownotes, dein Unternehmen, Social Media. Warum deine Firma? Du hast einen kurzen Werbeblock, 30 Sekunden, geht los.
Ich bin so nicht pitchy. Ich sag meistens so, informiert euch einfach, was wir machen. Also unser Anliegen ist es, egal ob wir auf den Menschen treffen, wenn es um Resilienz geht, um Herausforderungen bewältigen, um die richtige Stelle, um die richtigen Mitarbeiter finden, um wirklich Organisationsentwicklung. Also wenn jemand mit uns zusammenarbeitet, ist für uns einfach wichtig, die Herausforderungen, die diese Person oder Unternehmung haben, die machen wir zu unserer eigenen. Also wir werden nur tätig, wenn wir sagen, wir können Mehrwert abbilden. Wir können mit dieser Person, mit dem Partner, wir können die 1% sozusagen dazu beitragen, dass Minimum 1% danach besser wird. Ne? Und im Regelfall sind es meistens wesentlich mehr Prozentzahlen, aber man hat mit uns einen Partner, dem einfach wichtig ist, langfristig zusammenzuarbeiten und wirklich Herausforderungen, Steine aus dem Weg zu räumen. Ne? Und deswegen haben wir einmal die komplette Wertschöpfungskette als 360-Grad-Dienstleister halt einmal durch. Also von daher nicht so pitchy, schaut, was wir machen und ihr könnt sicher sein, wir haben Bock drauf. Wir mögen das, was wir tun.
Sehr gut. Das ist die beste Voraussetzung. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit. Ist August? Geht ihr noch in Urlaub? Fliegt ihr noch weg? Fahrt ihr noch weg? Oder ist der Urlaub schon vorbei? Oder
wir wollten eigentlich in Indien, solange der Dalai Lama noch lebt, und Nepal. Aber das werden wir dieses Jahr nicht schaffen.
Alles klar. Jetzt, aber irgendwann, jetzt, irgendwann wirst du noch den Dalai Lama. Der lebt doch bestimmt noch ein bisschen. Top Mensch. Ja, ja, lebt bestimmt noch so lange, weil er weiß, Florian will mich noch besuchen.
Ja, auf jeden
dann
Fall.
Dann weiß er das. Schönen ja. Sommer, schönen August. Wir packen alles in die Shownotes. Schön, dass du da warst. Und an euch da draußen, wenn ihr Fragen habt zum Podcast, das Prozedere kennt ihr mittlerweile, info@holgergoetze.de. Abonniert auch gerne meinen Newsletter. Das findet ihr auch alles in den Shownotes und alles Weitere, was ihr wissen müsst. Und ja, Ich wünsche euch einen schönen Sommer, schönen August. Wir sind schon im August gelandet. Das Jahr ist Wahnsinn, wie schnell das rumgeht. Bleibt schön gesund und wir hören uns im September wieder. Bis dahin alles Gute. Florian, schöne Grüße an deine Frau. Schönen Sommer. Mach weiter so.
Danke dir. Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Bis dann. Tschüss.